Nachhaltige Lebensfreude. Ein anderes Wort auch, Lebensglück. Dazu begrüße ich Sie wieder herzlich zur neuen Episode der Stunde der Psychologie mit Stefan, dem Glücksstrobel. Es geht heute fokussiert um die nachhaltige Lebensfreude, nicht um die Lebensfreude, mit der wir ja häufig und ohnehin beschäftigt sind, mit der Erschaffung kurzfristiger Lebensfreuden, Glücksmomenten, kleiner Genussmomente, dem Sekundenglück. Es geht hier um die Nachhaltigkeit, nämlich das Andauernde, die Dauerhafte, die Immerwährende und auch vor allen Dingen die Fortbestehende, die Tiefgründigere. Nämlich diese Lebensfreude, die sich aus ihrem Inneren entwickelt, die aus der Person die Persönlichkeit macht und die nicht aus ihnen einen Erfolgs- oder Glücksneurotiker schafft. Nämlich die nachhaltige Lebensfreude, die aus dem Erkennen ihrer selbst herauswächst. Wir alle beschäftigen uns hin und wieder, der eine mehr, der eine weniger, sich mit vielen, vielen anderen Menschen, Themen etc., die, so wie ich immer sage, gar nicht auch unsere Baustelle sind. Nun haben wir Menschen vielfach sowieso auch ein Talent, es viel komplizierter zu machen, als es ohnehin ist. Und wir versuchen im Äußeren viele Dinge zu ändern, die aber uns in keinster Weise ein befriedigendes Gefühl geben. Erstens mal, weil wir sie ohnehin gar nicht ändern können und weil wir trotzdem immer noch in uns dann dieses Gefühl haben. Da stimmt doch immer noch etwas nicht. Letztendlich kann es nur über das Innere heraus geschehen. William James, der wunderbare und einer der großartigsten amerikanischen Philosophen, sowie auch der Begründer der Psychologie, er fokussierte es wiederum in einem Satz, dass wenn wir unsere Einstellung ändern, unser Leben ändern können. Und erkenne dich selbst. Und nur dann, wenn sie aus dem Erkennen heraus ihr Selbstbewusstsein schöpfen und in ihnen ist eine Quelle von ewig Gutem, die nie aufhört zu sprudeln, wenn sie nur danach immer wieder suchen und diese Quelle nicht versiegen, nicht blockieren, nicht Mauern bauen. Sprich also, wenn sie sich entwickeln aus dem Inneren heraus, dann werden sie die nachhaltige Lebensfreude erschaffen. Natürlich ist das Arbeit und es erfordert wiederum Mut, viel Einsatz, Beharrlichkeit, Disziplin, Freude am Tun. In einer der Sendungen, wenn glücklich sein zur Maxime wird, besprachen wir einmal, so wie ich vielfach Glück definiere, und es selber kreiere, dass sich glücklich sein vom Ich her ableitet. Und da gab ich Ihnen als kleine Hausaufgabe ja mit, Sie mögen sich bitte Zettel Papier bereitlegen, was Sie auch heute hoffentlich mal tun, um eventuell einige der guten Gedanken mit rauszuziehen und später zu beantworten. Nehme ich heraus, aus dem Ich bin. Wer sind Sie? Ich liebe. Ich danke. Ich glaube. Und ich freue, ich wünsche, all dies lernt sie besser kennen, wenn sie diese Fragen sich selber stellen, in ruhigen Momenten, immer einmal wieder, wenn sie sich sozusagen auf den heißen Stuhl begeben, der ihnen wirklich einen heißen Kopf, einen rauchenden Verstand erschaffen kann, nämlich kann das auch anstrengen, wenn sie sich mit sich selber beschäftigen. Aber das ist nicht der Beginn einer Neurose, einer Psychose. Nein, es ist ein Zeichen von Reife, von geistiger Reife, Persönlichkeitsentwicklung selber zu kreieren und zu schaffen. Und sie können es nur aus sich selber heraus schaffen. Wissen Sie, ich frage viele Menschen immer, und das frage ich auch Sie, schreiben Sie es sich auch mit auf und beantworten Sie es zu einem späteren Zeitpunkt, was geht Ihnen durch den Kopf? Und da geht vieles durch den Kopf und manchmal natürlich auch viel zu viel. Wir leben vielfach in dieser Welt und auch in unserer eigenen inneren Welt der Reizüberflutung. Und es strömt wirklich so viel auf uns ein, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, Sie erinnern sich noch an das Schneekugelprinzip, was ist wahr, was ist nicht gut, was ist falsch für mich, was ist wirklich wichtig, dringend. Und wir erzeugen einen künstlichen Stress, der uns selber überhaupt nicht gut tut. Dabei geht auch natürlich jede Spiritualität verloren. Wir brauchen keine Religion, aber wir brauchen und jeder Mensch braucht es, ob sie es jetzt nun wahrhaben möchten oder nicht, wir brauchen auch Spiritualität. Aber wie dieser Weg genau aussieht, auch dies können Sie nur über sich selber herausfinden, indem Sie in Ihre eigene Gebrauchsanweisung schauen und nicht sich beschäftigen mit Anleitungen von anderen. Wir neigen oft dazu, dass wir viele, viele andere auch verurteilen. Manchmal auch nur beurteilen. Das ist ja die Unterstufe. Aber wir können es nicht tun, solange wir nicht wirklich ein paar Kilometer in den Schuhen dieses anderen Menschen überhaupt gelaufen sind. Und deswegen beschäftigen Sie sich mehr mit sich selbst, mit Ihrer eigenen Baustelle. Kehren Sie sprichwörtlich vor Ihrer eigenen Tür. Kehren Sie dort den Dreck zusammen, erschaffen Sie dort das Gute, das Schöne und sorgen Sie für Reinheit, Klarheit, Ordnung. Es braucht zur nachhaltigen Lebensfreude außerdem Erkennen des Selbst, natürlich, wie ich soeben sagte, auch diese Spiritualität. Es braucht natürlich auch Freundschaft. Nun geht es, und so definiere ich es, für mich und für meine inzwischen ja zigtausenden Seminarteilnehmer und Vortragsgäste, die ich in meinen fast 20 Jahren Tätigkeit inzwischen inspirieren durfte, auch ganz immens dabei der Seelenfreundschaft zu frönen. Sie können sich aus der Literatur, aus der Kunst, aus der Wissenschaft, aus der Philosophie, der Psychologie, aus sämtlichen Gattungen, sei es auch die Showbranche etc., sich Persönlichkeiten heraussuchen, die Sie für sich als, ich nenne sie einfach mal zum besseren Verstehen, als Vorbilder sich auswählen, die Sie für sich auch als Freunde bezeichnen können, als Freunde im Geiste, Seelenfreunde, Brüder im Geiste, Schwestern im Geiste, nichts Religiöses. Es ist wirklich so, wir sind letztendlich ja alle eins und miteinander verbunden. Wir leben die Einheit in der Vielfalt und wir leben Vielfalt in der Einheit. Und da braucht es einfach diese Menschen, an denen wir uns auch orientieren, mit denen wir, wenn auch nicht immer real, natürlich motiviere ich sehr dazu, realen, guten Austausch zu pflegen, Gedankenaustausch, Wortwechsel, mit Mitteln guter Kommunikation, mit wertvoller, wertschöpfender Kommunikation. Achten Sie immer darauf, dass Ihnen das Gegenüber genauso viel wert ist, wie Sie sich selber wert sind und dass Sie versuchen, ein besseres Lebensgefühl dem Gegenüber auch zu erschaffen. Respekt, Toleranz macht schon so viel aus in der Kommunikation. Und wenn Sie dann noch den Mitteln der gewaltfreien Kommunikation, auf die wir sicherlich in einer anderen Sendung auch nochmal genauer eingehen werden, sich auch noch daran orientieren, dann wird die Kommunikation unter vielen von Ihnen sich immens ganz, ganz stark positiv weiterentwickeln und verbessern. Es braucht also ein paar gute Menschen, real oder auch nur mental im Geiste, mit denen Sie sich verbunden fühlen. Pflegen Sie Seelenverwandtschaften. Und da können Sie, egal ob meilenweit weg, egal dann ob auch real und immer wieder fortwährend der Bestand ist, können Sie sich immer wieder daran orientieren. Und das ist ganz, ganz viel Wert und Kraft, die dieses bietet. Wir brauchen diese Kommunikation, die in diesen Zeiten ganz, ganz stark kriselt und schwächelt. Gute Kommunikation ist wichtiger denn je. Und es erfordert aber von uns allen Kreativität und Mut, neue Wege zu gehen. es sollte die Social Media so, so viele Menschen auch miteinander verbinden. Das tut es vielfach auch. Aber letztendlich bringt es auch ganz viele Menschen auseinander. Alles, was nicht benutzt, wird verkümmert. Und wenn wir unsere sozialen Kompetenzen nicht nutzen, die emotionale Intelligenz nicht trainieren, bleibt so vieles auf der Strecke. Wir können Computer, wir können Apps, wir können modernste Technik bedienen. Wir können uns aber nicht mehr unseres eigenen Verstandes bedienen. Zu schweige dann mit der Technik, der Gebrauchsanweisung, der Anatomie der Gefühle der anderen. Ganz geschweige dann mit diesen Menschen umgehen, mit diesem feinen Geflecht. Da sind wir viel zu tölterig manchmal und machen es uns selber so schwer. Es braucht des Weiteren natürlich Aufgaben, Ziele, die Sie über diese Selbsterkenntnis des Ich liebe herausfinden. Nämlich, dass Sie das tun, was Sie lieben und was Sie dann glücklich macht. Langeweile gibt es an sich nicht. Wenn jemand sagt, es ist ja so langweilig, dann sage ich provokativ, dann bist du die Langeweile selbst. Es gibt unzählig viele gute Themen, mit denen Sie sich beschäftigen können. Da brauchen Sie nicht zu warten, bis Ihnen andere etwas servieren, bis Ihnen das Fernsehprogramm, ein Veranstaltungsprogramm etc., andere Menschen irgendetwas bieten, um Sie da rauszuholen. In Ihnen selber liegt diese Quelle. Und zur nachhaltigen Lebensfreude ist, dass Sie aus sich heraus schöpfen. Natürlich ist es auch gut, Langeweile aushalten zu dürfen und zu können. Das ist auch ein schöpferischer Prozess, den viele von uns überhaupt nicht mehr wertschätzen. Und Menschen betäuben sich mit allerlei Reizüberflutung und verlieren aber dabei den Blick für das Wesentliche und für sich selbst. Wenn sie sich auch der neuen Medien bedienen und eventuell gute Podcasts hören, sehr zu empfehlen ist zum Beispiel auch Markus Lanz und Richard David Precht, der Podcast, der über eine sehr, sehr breite und tiefgründige Themenvielfalt ganz viele Dinge an Kraftgedanken, an Potenzial Ihnen mitgeben kann, wenn Sie auch genau wie hier zu dieser Sendung nur den Mut haben, sich darauf einzulassen. Beschäftigen Sie sich in Gesprächen mit anderen oder auch mit sich selber. Viel mit sich selbst im Tiefgrund. Natürlich soll der Smalltalk auch mal gepflegt werden, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es gibt so viele wunderbare Dinge, die es Ihnen ermöglicht, einen anderen Menschen kennenzulernen, indem Sie sich wirklich wahrhaftig für ihn interessieren, ihm zuhören, ihm Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und seelische Streicheleinheiten schenken. Fragen Sie wirklich mal tiefgründiger, was diesen Menschen wirklich interessiert, was ihn ausmacht. Was sind seine Lieblingsmusikstücke, seine Kunstwerke? Was bereut er? Wie tickt dieser Mensch? An was glaubt er? Was liebt er? So wie Sie es mit sich selber auch machen. Gibt es etwas, was er bereut? Heißt also, dass Sie tief einsteigen und zum Perlentaucher werden, zum Tiefseetaucher, dass Sie tiefer sehen können. Was glaubst du, wie dein Jahr aussehen wird? Wie glaubst du und wo siehst du dich in 10 Jahren? Alles solche Fragen, die Sie mit anderen hervorragend in gemütlicher Runde einmal philosophieren können. Da liegt ganz, ganz viel Lebensfreude drin. So empfinde ich es zumindest. Die Inflation. Die Inflation ist ein wichtiges Thema und es geht heute nicht um das Thema Finanzen. Es geht aber um die Inflation religiöser, philosophischer, künstlerischer Sinnangebote, welche galoppieren und sich in prostituierter Muntermacherei und als Trostpflastervertreibung versteht. Die Methode ist einfach, satt gegen die gefühlte Sinnlosigkeit anzugehen, was auf eine nachhaltige Veränderung des Bestehenden herausliefe. Und somit wird das Gefühl der Sinnlosigkeit behandelt. Und da fehlt es uns an sinnerfülltem Leben. Wir brauchen und wir suchen stets nach Lebensfreudeprodukten. Die Nachfrage nach Gütern, die mit Erlebnissen und Werten in Verbindung stehen, wird immer größer. Kundenwünsche verlagern sich von der rein materiellen Güterqualität zu Produkten mit immateriellen Qualitäten. Einer der Gründe dafür ist, dass die meisten Menschen eine gesicherte materielle Grundversorgung besitzen. Der Konsument sucht deshalb also mehr als das. Er sucht Werte, Halt, Identität im Einkaufserlebnis. Anbieter von Produkten nachhaltiger Lebensfreude vermitteln nachhaltige Lebenswerte. Ein Beispiel sind ja die immer wachsende Angebotslandschaft regionaler Produkte, Naturprodukte. Sie geben dem Konsumenten mit dem Produkt Bindung zu ihrer Heimat und ihrer Kulturlandschaft ein gutes Gefühl. Genauso ist es mit religiösen Produkten oder mit dem wachsenden und so boomenden Markt der Esoterik. Sämtliche Figuren, Accessoires dazu, ob es Buddha-Statuen sind, Kruzifixe, Hostien, Reliquien etc. In Amerika verkauft sich sowas en masse. Inzwischen aber auch in Deutschland. In Amerika und in Deutschland verkaufen sich auch Diätbücher und Ratgeber für Selbstoptimierung, Esoterik, Lebenshilfe etc. sehr, sehr gut. Leider existieren aber auch nichthaltige Lebensfreudeprodukte. Zu nennen ist hier vor allen Dingen der Markt für Drogen, Zigaretten, Alkohol, falsche Liebe, gekaufte Liebe, Sexualität, die ganz, ganz viel Unheil anrichten kann. Der Dalai Lama äußerte sich einmal zur Verantwortung des Kunden von Lebensfreudeangeboten folgendermaßen. Die Antwort und die Verantwortung des Konsumenten besteht darin, sich nicht mit hineinziehen zu lassen. Die Schuld liegt bei beiden. Sie liegt nicht nur beim Konsumenten oder beim Anbieter. Zum Teil rührt sie daher, dass der Konsument ja den Anbietern gegenüber zu gehorsam und zu ergeben ist. Eine Art blinder Hinnahme dieser Führung annimmt. Und dies verdirbt Personen immer. Ein Teil der Schuld liegt natürlich auch bei den Schöpfern dieser Produkte, bei den Anbietern, weil sie sich nicht der Integrität hingeben, die man haben muss, um solche Schwächen zu vermeiden und gegen solche Schwächen immun zu sein. Natürlich zählt da auch wie immer das liebe Geld, und derjenige versucht sich daraus die Lebensfreude zu erschaffen mit dem Leid auch der anderen. Wir brauchen für ein Leben mit und in nachhaltiger Lebensfreude natürlich auch das Vertrauen. Das Geschenk des Vertrauens ist eine Kostbarkeit. Wer anderen vertrauen will, muss zuerst eigene, kleine, egoistische Macht- und Besitzansprüche überwinden. Die Seele muss von solchen Dingen frei sein. Wer Vertrauen erhält, darf es nicht für sich allein behalten, sozusagen konsumieren, sondern muss es weiter verschenken. Erst dann kann man sich glücklich schätzen. Denn auch wenn verschenktes Vertrauen missverstanden oder noch schlimmer missbraucht wird, gibt es dennoch nie Rechtfertigungsgründe, sie dauerhaft dem oder den Menschen zu entziehen. Wer Misstrauen sät, kann nicht darauf hoffen, Vertrauen zu ernten. Vertrauen zu verschenken ist eine unumgängliche Notwendigkeit, um eine Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen zu erreichen. In der Liebe ist Vertrauen richtungsweisender Weg, tragende Säule und wesentliche Voraussetzung für eine dauerhafte, echte und tiefe Zuneigung. Vertrauen, klar, braucht Mut. Und ich kann nur appellieren, diesen Mut immer wieder neu aufzubringen. Enttäuschungen erleben wir alle. Aber wir müssen immer wieder neu anfangen und auch uns dieser Enttäuschung stellen. Und letztendlich können wir auch daran wachsen. Es kommt immer auch darauf an, wie wir es annehmen, ob wir zu übersensibilisiert darauf reagieren oder ob wir es als Herausforderung, als Wachstumschance annehmen. Und liebe Damen und Herren, versagen Sie sich bitte diesen Glaubenssatz, dass das Leben immer so funktionieren muss, so wie Sie es sich wünschen. Und dass andere Menschen und dass das Wetter und alles immer für Sie sein muss. Letztendlich geschieht uns alles zum Guten. Aber wir müssen den Mut haben, auch die anderen, diese Täler und die wir empfinden als dunkle Momente und als Enttäuschungen anzunehmen. Und nicht im Ärger stecken zu bleiben, der uns nur innerlich zerfrisst. Und wenn Sie sich dann ärgern, dann ist es so, als würden Sie glühende Kohle in der Hand halten und sie auf andere werfen, aber letztendlich verglühen Sie nur selber daran. Gute Besserung, gelassen auszusprechen und zu wünschen und zu sagen, hey, ich wünsche mir und meinem Gegenüber und den Situationen Frieden und ich nehme sie auch so an. Also von daher, in der Annahme liegt der Frieden. Umgang mit Verletzungen möchte ich noch ein kleines bisschen weiterführen. Es sind Kraftgedanken, die mir vielfach auch durch den Kopf gehen und wenn ich philosophiere, wenn ich schreibe, wenn ich sinniere, mir die Frage auch stelle, vielfach, warum ist das menschliche Zusammenleben auf der Erde eben nicht nur von Frieden geprägt, obwohl die Vorzüge nachhaltiger Lebenswerte offensichtlich sind? Die Antwort kann darin gefunden werden, dass wir alle einmal von anderen Menschen verletzt wurden. Jeder trägt Blessuren mit. Wenn Sie mein Symbol des Glücksmenschen, den Glücksstrobel, sehen, und viele, viele von Ihnen erlebten ihn schon in Seminaren, wenn ich ihn auf der Leinwand hatte, wenn ich ihn mitbrachte, ist er auch übersät mit Blessuren. Und das gehört zu uns allen dazu. Das ist Teil von uns. Und das dürfen wir nicht verdrängen. Das macht uns zur vollkommenen Persönlichkeit aus, so wie wir sind. Und es gibt nur einen richtigen Weg. Fällt mir dazu ein, weil wir vor einiger Zeit in einer ganz interessanten Runde, unter anderem auch mit Professor Dr. Kanske, welchen ich hier beim nächsten Mal, das möchte ich Ihnen gleich damit anteasern, begrüßen darf. Er sagte mir zu, dass wir bald ein Telefoninterview machen. Professor Dr. Philipp Kanske ist ein führender Emotionsforscher, der auf eine ganz tolle Weise auch Studien durchführt zum Thema das soziale Hirn. Wie entstehen die Emotionen? Wie können wir sie steuern? Also es wird eine sicherlich sehr, sehr inspirierende, erkenntnisreiche Sendung werden beim nächsten Mal im Mai. Ich schaue einmal auf den Kalender, der jetzt gerade leider nicht hier ist, aber es ist der erste Dienstag im Monat Mai um 19 Uhr und dann natürlich auch danach in der Mediathek zu finden auf radiohbw.de. Und natürlich können Sie auch mir dazu wieder auch konstruktive Anweisungen und Anregungen schreiben unter strobel@radiohbw.de. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die doch inzwischen immens stark gewachsene Zuhörerschaft und Interessengemeinschaft, die sich daraus entwickelte und woraus wir auch schon etliche andere Vortragsthemen, Seminarthemen heraus entwickelten. An dieser Stelle sei das einmal gesagt. Und das kam dazu, jetzt um diesen roten Faden wieder hinzubekommen, wenn wir dann analysieren und überlegen, warum kann die Erde nicht nur von Frieden geprägt sein, obwohl eben, wie gesagt, die Vorzüge nachhaltiger Lebenswerte offensichtlich sind. Und ist der Mensch an sich gut oder ist er schlecht? In einer anderen Sendung redete ich ja mit Hans-Michael Strube so wunderbar darüber, sind wir gespalten oder nicht? Und auch mit Micha Berndt beredete ich das und wir kamen alle zu der Erkenntnis, nein, wir sind in einigen Bereichen und in einigen Meinungen gespalten. Aber letztendlich nicht als Menschen. Denn es gibt doch viel zu viel und wenn wir danach suchen, was uns verbindet, werden wir auch immer eine relativ gute Gemeinschaft bleiben. Und es ist im Leben so, dass der Mensch, wenn ich da gefragt wurde und wenn wir da philosophierten, ist der Mensch gut, ist er böse? An dieser Stelle auch nochmal Grüße an Herrn Pfarrer Georg Warnecke, der leider lange schon nicht mehr hier in Aschersleben verweilt, der sich nach Hamburg in meine Lieblingsstadt verkroch und wir auch diese Thematik damals vor vielen Jahren schon bei einem Alsterwasser thematisierten. Es ist so, was Sie daraus machen, welche Eigenschaften Sie in sich pflegen, alles ist in uns. Das Gute wie das Schlechte und so wie wir es betrachten. Es ist genau wie Feuer und Wasser, Geld. Wir können alles für etwas Gutes oder für etwas Nicht-Gutes einsetzen. Wir können mit dem Feuer wärmen, wir können mit dem Feuer verbrennen. Und der Mensch ist mit allen Eigenschaften letztendlich ausgestattet und es kommt darauf an, welche wir, welche Sie, ich kultivieren. Und niemand kommt also als schlechter Mensch zur Welt. Jeder ist wertvoll, jeder ist ein Glücksfall. Und es kommt nur darauf an, in wann und inwieweit er sich an die Entwicklung dieser einzigartigen Persönlichkeit wirklich heranbegibt und heranwagt. Negative Erlebnisse werden vordergründig durch das Vorhandensein von Opfer und Täter definiert. Der Täter erhofft sich lediglich etwas Gutes für sich selbst und respektiert dabei nicht die grundlegenden Menschenrechte anderer. Im Buddhismus wird dies so formuliert und diesen Kraftgedanken teile ich gerne mit Ihnen. Was immer an Freude in der Welt ist, entspringt dem Wunsch für das Glück aller anderen. Und was immer an Leiden ist in der Welt, entspringt dem Wunsch nach nur eigenem Glück. Wenn Verletzungen entstehen, etwa durch Missbrauch jeglicher Art, Missbrauch des Vertrauens einer Person, übernimmt auf das Opfer seinerseits die negativen Einstellungen des Täters. Als Begründung für den Sinneswandel dient dann gerade der Egoismus des anderen. Der Täter soll bereuen, sich entschuldigen, Buße tun. Aber was ist, wenn uns der Täter eben diesen Gefallen nicht tut? Üblicherweise denkt dann das Opfer, naiv gewesen zu sein und will selbst härter werden. Ja, er verhärtet, er baut die Mauern. Er kann innerlich nicht loslassen und verzeihen. Ein so wichtiges Thema, welches auch in einer Sendung schon einmal Bedeutung fand und ich möchte es einmal kurz hier nochmal mit erwähnen, wenn mir das jetzt gerade hier so wichtig ist und erscheint. Es ist so, es geht beim Verzeihen und beim Loslassen nicht, dass Sie mit diesem Menschen dann wieder in Frieden unbedingt leben. In realer Umgebung. Nein, Sie sollen zumindest für sich innerlich loslassen. Und zu sagen, es ist so jetzt, wie es ist, ich lasse los und verzeihe innerlich und wünsche alles Gute. Und das macht mit Ihnen so viel. Sie können den anderen nicht ändern und nicht dazu zwingen, dass er ernste Reue und Entschuldigung aufbringt. Suchen und Finden des Bösen immer wieder, das ihm als Begründung seiner starken Selbstverteidigung dient. Ein Beispiel ist Alice Schwarzer. Die Kämpferin gegen die Männerherrschaft und die Benachteiligung der Frauen. Wenn es nach ihr ginge, entwickelten Frauen als Gegenmodell zu den Seilschaften der Männer mehr Frauenbündelei. Zwar gibt sie selbst zu, dass Frauenbündelei ihr genauso unsympathisch wäre wie diese Männerseilschaften. Jedoch könnten Frauen nicht immer die guten, reinen, feinen bleiben, wenn wir uns hineinbegeben in die Männerwelt. Und so müssen wir untereinander immer miteinander zurechtkommen. Nur durch Anpassung, durch die Toleranz und durch den Respekt ist das möglich. Die Folgen der Anpassung sind gravierend. Gedanken über Liebe und Tod. Die Liebe lehrt uns Geduld und Leidensfähigkeit. Sie schenkt Mut und Zuversicht, auch eigenes Leid anzunehmen, zu tragen und angstfrei, tapfer und gefasst, dem endlich unbegreiflichen Tod entgegenzuschreiten, in der gläubigen Hoffnung, dass sie selbst den irdischen Tod überwindet. Es gibt keinen Grund, mit der uns geschenkten Zeit großzügig umzugehen oder sie gar sinn- und nutzlos für ein Scheinglück zu vergeuden. Wir haben alle noch so viel Gutes zu tun oder nachzuholen und liebloses, verurteilendes Denken und Handeln zu unterlassen. Wir haben uns um unsere Gesundheit zu kümmern und um unsere ganzheitliche Gesundheit, Körper, Geist, Seele. Und die Gesundheit definiere ich auch als nach dem Motto, mit sich eins zu sein, sich an dem zu erfreuen, was uns umgibt, was wir erschaffen, dankbar sein für das Leben, was wir haben, uns eines guten Appetits zu erfreuen, eines erholsamen, heilsamen Schlafs, einer interessanten, guten Aufgabe nachzugehen. Wir müssen alle mal aushalten, kleinere Störungen, körperlich, mental. Aber letztendlich wünschen wir uns alle die bestmögliche Gesundheit, die wir ganz, ganz viel im kleinen Schicksal mitsteuern können. Es gilt, aus dieser geistigen und ganzheitlichen Gesundheit reich vor Gott, dem Leben, dem Universum, der unendlichen Intelligenz, grenzenlosen Weisheit, wie auch immer Sie es bezeichnen. Die Spiritualität fließt wieder mit ein und ohne die ist ein tiefgründiges Leben auch nicht möglich. Es gilt also reich vor Gott und nicht reich und angesehen vor der Welt oder den Menschen zu sein. In den Gedanken meines ganz wunderbaren großen Seelenfreundes, des Friedensnobelpreisträgers Dr. Albert Schweitzer, über den ich sicherlich auch nochmal eine Sendung hier konzipieren werde, in diesem Bereich auch meinem väterlichen Freund Professor Dr. Hartmut Kegler, inzwischen verstorben, mit dem ich hier vor einigen Jahren in Aschersleben den Albert Schweitzer Freundeskreis aufbaute. Ein sehr, sehr wertvolles Werk, was dort geschah. Nur das mal am Rande angesagt, möchte ich aber zu Gedanken von ihm kommen, der nämlich über das Thema und nicht nur seine Ehrfurcht vor dem Leben, die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, die so grandios ist, nämlich ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und daher nahm ich auch die Definition des Wortes gut. Nämlich gut ist das, was Leben entwickelt, was Leben weiterbringt, was Leben auf seinen höheren und höchsten Stand bringt. Das ist, wenn wir, oder wenn ich zumindest von gut spreche, von gutem Abend, guter Zeit, guter Nacht, guten Tag. Und ich wünsche alles Gute. Albert Schweitzer sagte dann also zum Thema Leben und Tod, dass er es als eine höchst empfehlenswerte Lebensphilosophie anachtet, wenn er meint, wenn wir in Gedanken mit dem Tod vertraut sind, nehmen wir jede Woche, jeden Tag als ein Geschenk an. Und erst wenn man sich das Leben so stückweise schenken lässt, wird es kostbar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine kostbare Zeit. Mögen Sie viele, viele Kraftgedanken mit aufnehmen, nicht nur aus dieser Sendung, sondern generell im Leben. Es gibt so viel Gutes, was uns umgibt, so viele tolle Persönlichkeiten, die sehr viel Weises auch Ihnen mitgeben möchten. Suchen Sie für sich das Passende dort heraus und schulen Sie Ihren Geist, erweitern Sie Ihren Horizont. Bleiben Sie nicht stecken in Tristesse, in Lethargie, in der Passivität. Werden Sie aktiv zum Gestalter Ihrer eigenen nachhaltigen Lebensfreude. Ich danke ganz herzlich wieder für die Aufmerksamkeit. Freue mich auf die nächste Sendung, die ich Ihnen bereits ja schon ein wenig schmackhaft machte, nämlich das Gespräch mit Professor Dr. Philipp Kanske, welches dann am ersten Dienstag im Monat Mai ausgestrahlt wird und danach natürlich, wie gesagt, jederzeit in der Mediathek verfügbar ist. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, zu lesen, Sie wiederzusehen und natürlich, wenn Sie auch mich nicht persönlich in dieser Zeit treffen, natürlich auch eine gute Zeit. Bis ganz bald, Ihr Stefan Strobel. Bitte denken Sie daran, ein gutes Leben besteht aus Gefühlen von A bis Z.